Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Viktoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht.
Ich muss jetzt rübergehen, Holz nachlegen oder die Mama hat geschrien und ich muss jetzt Mittagessen gehen und so. Ja? Das würde man in einem anderen Text nie so schreiben. Oder ich kann ein Zitat, werde ich nie vergessen, ich war relativ am Anfang dabei und gesagt, ich bin heute so depressiv, mir tun sogar die Nudeln leid, die ich nicht aufgegessen habe.
Wir haben uns heute mit Diana Köhle im Café Goldeck im 4. Wiener Gemeindebezirk getroffen, um mit ihr über Tagebücher zu sprechen. Seit 2004 veranstaltet Diana, eine gebürtige Tirolerin, den Tagebuchslam, bei dem Tagebuchverfasserinnen und Verfasser vor Publikum aus ihren Tagebüchern vorlesen dürfen. Dass dies auf einer Bühne passiert, ist noch immer recht ungewöhnlich, denn bis heute sind Tagebücher ja eigentlich reine Privatsache, möchte man meinen. Diana hat es mit ihrem Format nämlich sogar bis ins Fernsehen geschafft und tourt mit dem Slam durch ganz Österreich. Der allererste Diary Slam im engeren Sinne fand außerdem 2005 unter dem Namen Cringe Night, zu Deutsch Schemnacht, in Brooklyn statt. Wie lange Diana Köhle bereits den Tagebuchslam organisiert und wieso sie das eigentlich macht, das erzählt sie uns jetzt selbst.
Liebe Diana, schön, dass du heute bei Auf Buchfühlung dabei bist. Würdest du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was der Tagebuchslam eigentlich genau ist, seit wann es den gibt, warum es ihn gibt und wo und wann man ihn besuchen kann?
Wow, das war jetzt viel. Schön, dass ich dabei sein darf. Der Tagebuchslam, ganz ehrlich, war eine besoffene Geschichte. Vor 7 Jahren habe ich die Idee gehabt, dass doch Leute aus ihren Tagebüchern vor anderen Menschen vorlesen könnten. Und das hat dann eingeschlagen. Das mache ich jetzt schon sehr lange. Also 7 Jahre, 206 Tagebuchslams in ganz Österreich mit 469 unterschiedlichen Kandidaten und Kandidatinnen. Ja, auch Männer haben Tagebuch geschrieben. 74 Männer waren auf meiner Bühne. Und das Publikum entscheidet dann am Ende, wer 1000 Schilling Taschengeld dahin kriegt. Das ist ein bisschen dieser Nostalgiefaktor. Und es lesen immer 4 mittlerweile und so circa 5 bis 10 Minuten. Man kann Namen streichen, muss aber nicht. Wenn man mit jemand abrechnen möchte, der einem das Herz gebrochen hat, wie zu mir zum Beispiel der Christian, dann sagt man auch den Nachnamen dazu. Das mache ich jetzt aber on-air nicht. Wobei, bin fast versucht. Es wird sehr viel gelacht. Das ist eine Abrechnung mit seiner Pubertät. Und hätten wir das früher damals gewusst, dass es allen so gegangen ist oder sehr vielen gleichgegangen ist, wäre uns das viel leichter gefallen. Meine Termine findet man auf liebestagebuch.at, weil momentan kann es doch immer wieder zu Verschiebungen kommen. Deshalb sage ich jetzt keine Termine. Und ich mache das in ganz Österreich. Ich war in allen Bundesländern bis auf Burgenland. Das ist einfach so klein, Burgenland ist so klein, das gehört zu Wien eigentlich dazu. Aber sonst war ich schon überall und in manchen bin ich regelmäßig. Und jetzt habe ich vergessen, was du mir noch alles gefragt hast. Habe ich alles beantwortet?
Du hast alles beantwortet. Ja, schau, geht ja. Großartig, ja.
Und das so früh am Morgen.
Ja. Wir haben vorher schon kurz erwähnt, dass das Slam-Format oder dieses Slam-Format in den USA entstanden ist. Wie bist denn du darauf aufmerksam geworden und gab es da ein Vorbild für dich?
Ich habe das von der USA nicht, also ich habe aus Amerika die Cringe Night nicht gekannt, erst später habe ich die mitgekriegt. Ich habe auch den Diary Slam in Hamburg nicht gekannt. Es gibt nämlich einen Hamburger Diary Slam, sondern es war wirklich, ich habe ein Format, also ich mache schon seit langem Poetry Slam, seit 2004 und habe einfach die Idee gehabt, mal was anderes zu machen und da ist der Tagebuch Slam entstanden und ich werde immer gefragt, warum ich selber nicht schreibe und habe immer gesagt, ich schreibe nicht, aber ich habe Tagebuch geschrieben. Das war so meine Standardantwort und dann habe ich aber festgestellt, ich sage immer und habe aber die Tagebücher immer noch bei meinen Eltern in Tirol und dann haben mir meine Eltern aus Tirol eine Kiste geschickt mit Tagebüchern von mir. Da war ich immer ein bisschen so schockiert. Aber das Leben war hart in den Bergen. Ich hatte keine Gleichgesinnten und sehr viel Zeit zum Tagebuch schreiben und habe mit Abstand reingelesen und habe das sehr lustig gefunden. Und dann habe ich eben die Idee gehabt, das zu machen. Und erst später habe ich dann recherchiert und bin auf den Diary Slam in Hamburg gekommen. Mit denen bin ich in sehr guten Kontakt. Wir tauschen uns auch jetzt gerade sehr viel aus. Wir haben auch schon mal ein Städtebattle gehabt. Das heißt, ich war mit einer Delegation in Hamburg und umgekehrt waren sie mit einer Delegation bei mir. Die machen das ein bisschen anders wie ich. Die machen das nicht so unbedingt im Wettbewerb. Aber es war dann so, also ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt, dass es dann passiert, dass ich eben, weil das dann so gut angekommen ist, recherchiert habe. Ich habe auch mitgekriegt, dass es schon viel früher Sachen gegeben hat. Anscheinend hat der Kafka auch schon Lesungen aus seinen Tagebüchern gemacht. Ja, also es wird mir jetzt immer wieder sehr viel zugetragen, wenn es um Tagebüchern geht. Und vor kurzem auch sehr, sehr schräg. Eine Teilnehmerin hat mich kontaktiert. Sie muss mit mir reden, weil ich stehe in ihrem Testament. Sie vererbt mir ihre Tagebücher. Und so, okay, was ist los? Ja, also Tagebuch ist jetzt halt einfach so mein Ding geworden. Ja.
Inzwischen haben über 200 Slams stattgefunden, hast du vorhin schon kurz erwähnt. Ja. Am Sonntag hast du den 10.000. Besucher begrüßt.
Wahnsinn, ja.
Wenn du dich an den allerersten Tagebuch-Slam zurückerinnerst, was würdest du dann darüber ins Tagebuch schreiben?
Da habe ich sogar ein Tagebuch geschrieben. Den gibt's, der okay. ist öffentlich auf der Webseite. Da habe ich einen Nachbericht geschrieben. Ja. Also den Eintrag gibt's. Da habe ich den Abend eröffnet mit meinem Tagebuch. Und da habe ich einfach so viel über mich selber, über mein damaliges Ich lachen müssen, über mein 15-jähriges Ich. Da geht es um den Christian eben. Und sonst hätte ich einfach nur reingeschrieben, dass ich niemals glaubt hätte, dass es so viele Wahnsinnige wie mich gibt, die auch aus ihren Tagebüchern vorlesen vor Öffentlichkeit. Also sowas habe ich sicher geschrieben. Und ja, der 10.000. Besucher, es war wirklich ein Mann, im Tag, also es war jetzt nur beim Tagebuch, nämlich im Tag. Ja, also da geht es jetzt rein, weil das Tag auch mitzählt. Ja, ich hätte ihn echt gern gedrückt und ich hätte gern einen Sekt ins Publikum geschossen. Ich habe ihm trotzdem einen Sackerl mit Sachen überreicht. Schon schräg zu wissen, dass da schon 10.000 Besucher, Besucherinnen im Publikum waren. Hätten auch nie gedacht, dass das mal so viele interessiert. Aber ich glaube, es ist dieses, hätte man das damals gewusst, wäre es uns viel leichter gefallen. Und die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Und was ich auch immer sage, wir lachen nicht übereinander, sondern miteinander. Und das ist das Schöne am Tagebuchsnamen. Ja. Ich will niemand vorführen. Ja, ich weiß, es ist eine Form von Castingshow. Ja. Aber mir ist es ganz wichtig, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich wohlfühlen. Die müssen auch behütet werden, die machen da was, das ist nicht Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich, die lesen aus ihren Tagebüchern, das hat man nicht für die Öffentlichkeit geschrieben. Deshalb ist es eine ganz andere Sprache. Und ja, der Voyeurismus vom Publikum wird bedient.
Mhm. Voll. Ja. Am Sonntag habe ich ja dabei sein dürfen beim Tagebuch-Slam im Tag. Es war ein Slam mit nur 4 weiblichen Personen. Mhm. Du hast auch Slams mit nur Männern. Aber wie ist denn generell so die Geschlechteraufteilung? Melden sich mehr Frauen, mehr Männer?
Nur Männer hatte ich noch nie, wollte ich machen. Das war der abgesagt worden ist, aber der wird nachgeholt. Mhm. Wahrscheinlich im Dezember oder Jänner. Muss schauen. Das war, weil der Wunsch schon öfters da war. Mhm. Am Anfang haben mehr Männer mitgemacht und gesagt, das ist eine Verfälschung der Statistik. Ja? Das kann doch nicht sein. Und das war halt wieder so klassisch, die Männer trauen sich schnell auf die Bühne. Ja? Und jetzt ist es so, dass manchmal habe ich einen Mann dabei. Wenn ich mal 2 dabei habe, dann ist es schon viel. Aber von den ganzen Kandidaten und Kandidatinnen bis dato, also 469 waren es bis jetzt, waren es 74 Männer. Dann kann man sich ungefähr ausrechnen. Dafür war der älteste Teilnehmer ever ein Mann, der war mit 90 auf der Bühne, der Freddy aus Ottergring. Und der hat vorgelesen, wie er im Ottergringer Bad schwimmen war. Und die er angebetet hat, ist oben gestanden, hat eine Schwalbe ins Wasser gemacht und das Bikini-Oberteil ist verrutscht. Das war so der erste Nippelblitzer. Ja. Und er hat sie dann geheiratet. Sie waren ein Leben lang miteinander verheiratet. Ja.
Wie schön.
Ja, und er hat auch beschrieben, wie er mit ihrem Kino war und wie er die Kinokarten gekauft hat, der ganze Loge. Und hat dann nur mit Augenaufschlag gesagt, das war gut. Ja.
Cool. Ja. Du hast vorhin schon die Regeln, wenn man so sagen kann, kurz uns erklärt. Also man kann Texte kürzen, man kann Namen verändern, wenn man möchte. Aber grundsätzlich sollten die Texte authentisch sein.
Original. Also sie original, müssen genau. Es geht jetzt nur, wenn man Namen ändern, Orte ändern, das ist okay. Man darf es auch rausschreiben, weil viele sagen, sie können es aus dem Buch nicht so gut lesen. Manche haben das ja auch mit Tinte geschrieben oder mit Glitzerstift oder so. Das ist alles erlaubt, aber es soll nicht umgeschrieben werden. Das merkt man. Das Tagebuch schreibt man in einer ganz anderen Sprache. Da schreibt man rein, keine Ahnung, ich muss jetzt rübergehen, Holz nachlegen oder die Mama hat geschrien und ich muss jetzt Mittagessen gehen und so. Ja, das wird man in einem anderen Text nie so schreiben. Oder ich kann ein Zitat, werde ich nie vergessen, ich war relativ am Anfang dabei, und gesagt, ich bin heute so depressiv, mir tun sogar die Nudeln leid, die ich nicht aufgegessen habe. Ja? Also das ist diesen Satz, das ist eigentlich ein Buchtitel. Ja? Also das ist ein Wahnsinn. Ja? Also wenn das sonst mal wer jemand schreibt, dann weiß ich auch nicht, aber es ist ein typischer Tagebuchsatz.
Ja.
Also dieses das ist ganz eine andere Sprache. Und jetzt wird mir nämlich immer gesagt, ja, wie merkst du, dass das nicht gefaked ist? Ja, ich sage mal, erstens vertraue ich den Leuten und ich habe schon so ein System. Ich schicke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vorfeld 6 Fragen. Die müssen sie mir beantworten. Es ist aber geht nur ums Tagebuch schreiben und es ist dann auch die Art und Weise, wie ich sie anmoderiere, weil ich kenne die Leute ja alle nicht. Und das Publikum will ja ein bisschen was über die wissen. Und seit ich diese Fragen habe, das funktioniert total gut. Und dann treffen wir uns eine Stunde vorher und jeder zeigt sein Tagebuch. Ich lese es auch nicht vorher. Ja. Das ist für mich auch jedes Mal das volle Risiko, auch bei der Fernsehsendung. Ja. Also ich weiß nicht, was die lesen. Ja. Also sie haben schon mal mitgemacht und machen im anderen Ort mit und dann dürfen sie nochmal das Gleiche lesen. Ja. Aber das macht auch den Spaß und Reiz für mich aus, weil ich muss ja auch spontan reagieren. Und das heißt, meine Reaktionen auf der Bühne sind auch ganz ehrlich und mein Gesicht spielt oft Bände. Also das habe ich mittlerweile mitgekriegt. Ja. Ja.
Du hast gerade die Fernsehsendung erwähnt. Kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, das war ein schönes Erlebnis, hat ein bisschen mein Leben verändert, es zum Guten verändert. 2013 habe ich mit dem Tagebuchslein begonnen und 2014 im Februar war der David Schalko im Publikum mit seiner Frau und hat mich danach angesprochen, dass das doch was fürs Fernsehen wäre. Und ja, und dann ist das innerhalb von ein paar Monaten recht schnell gegangen und der Sebastian Brauneis war dann der Regisseur und es war von Superfilm produziert für den ORF für die Dienstagnacht. Und das war eine aufregende Zeit. Es sind 5 Folgen gemacht worden. Und da habe ich noch nicht so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehabt. Also das heißt, das war gar nicht so einfach und vor allem dann Leute auch noch ins Fernsehen zu bringen. Also Chapeau an alle, die das gemacht haben. Und das war dann sehr spannend und danach habe ich beschlossen, wenn das so gut ankommt und in Wien funktioniert, dann ich muss auch die Bundesländer beglücken und ich komme aus Tirol und dann habe ich in Tirol im Treibhaus angefragt und da habe ich dann einen Termin gekriegt, weil sie es aus dem Fernsehen gekannt haben. Also es hat mir dann einige Sachen ermöglicht und dann habe ich beschlossen, okay, das muss ich jetzt weiter ausbreiten und so ist dann, habe ich dann alle mit dem Tagebuchslam missioniert sozusagen. Ja. Also gibt es auch eine schöne Anekdote. Ich habe dann eine DD, alle, die in Tirol aufwachsen, wissen, dass das das Wichtigste ist. Bin ich am Titelblatt gewesen und dann seitdem glaubt der Papa auch, dass ich beruflich was mache, was richtig ist. Und das gestanden Tagebuchslam, Diana Köhl und ihr Erfolgsformat. Und daraufhin hat dann eine Frau im Dorf meine Schwägerin angerufen und hat gesagt, du, was machten die Köhle da jetzt? Was hatten die da für Sekte gegründet? Diesen Tagebuch-Islam.
Ja, im Ernst?
Ja. Also, es sind alles Tagebuch-Islamistinnen und Islamisten bei mir im Publikum. Ja, das war ein sehr schöner Moment, ja. Dann hat man es geschafft, ja. Also, ja. Vor dem Fernsehen, Papa fürs Fernsehen, das war, hat er gesagt, es läuft ein bisschen spät, hat er gesagt. Also, ich soll schauen, dass das früher kommt, das ist, weil da muss er so lange aufbleiben. Mhm. Aber wo in der DD war,
das hat gepasst.
Das war dann, genau. Ja, und dann, also, es hat dann halt so dazu geführt, dass ich gesagt habe, das muss man halt jetzt in ganz Österreich machen und dann habe ich auch meinen Job gekündigt und habe mich der Selbstständigkeit gewidmet und bin ich jetzt selbst und ständig und überall.
Du selber bist in der Provinz aufgewachsen, viele deiner Autorinnen und Autoren
auch
ja. Andere in der Stadt. Gibt es da irgendwie einen Unterschied zwischen Tagebucheinträgen, Provinz und Stadt? Oder?
Naja, also die in der Provinz aufgewachsen sind, so wie ich, da gibt es bei jedem mindestens einen Eintrag Scheißkaff. Also bei mir gibt es einen Eintrag, da geht über mehrere Seiten nicht Scheißkaff, ich will nur mal weg. Und wann komme ich aus diesem Scheißkaff raus? Und warum lebe ich in diesem Scheißkaff? Also Kaff. Natürlich merkt man Unterschiede, oder einmal war die Mutter einer Freundin in Innsbruck im Publikum und da hat eine Wienerin gelesen, die ist danach zu mir gekommen und gesagt, ich bin so froh, dass meine Tochter am Land aufgewachsen ist. Das würde ich jetzt nicht immer unterschreiben. Auch am Land macht man Drogenerfahrungen, manchmal sogar mehr wie in der Stadt, aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat, dass sie oft die Leute, die was vorlesen, die in Wien aufgewachsen sind, schon ein bisschen früher dran sind bei bestimmten Sachen, aber im Grunde zeigt es der Tagebuchslam über alle Generationen, weil ich habe auch schon mal einen Termin gehabt, wo ein 60er, 70er, 80er, 90er Jahrgang mitgemacht hat, dass es uns immer allen gleich gegangen ist. Es geht im Tagebuch um diese ersten Male in jeder Hinsicht, ob es jetzt Liebessachen sind, ob es Drogenerfahrungen sind, einfach Erfahrungen, erste Male. Ja. Und die sind über alle Generationen gleich gegangen. Ja. Manchmal sind sie jetzt ein bisschen früher und mittlerweile oft komplizierter, weil es noch mehr technische Medien gibt, um Kontakt aufzunehmen. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, dass das Landleben viel behüteter ist als wie Stadtleben, das stimmt nicht. Das kommt immer auf die Personen drauf an. Ich habe sowohl schon Texte gehabt von Leuten am Land, die heftig waren, aber gleichzeitig wieder ganz niedliche von der Stadt. Also das würde ich mich jetzt nicht trauen zu behaupten. Und ich habe schon viel gehört und es schockiert mich fast nichts mehr, aber es überrascht mich jedes Mal wieder was. Ja? Also es ist so, und das ist so schön, man kann so selten so herzhaft befreit lachen. Ne? Also das ist wirklich, das ist das Rezept vom Tagebuchslernen und das ist auch das, worum ich mache, weil also 206 Tagebuchslernen, kannst du das noch hören? Ja, jeder Abend für sich ist eine Überraschung. Ja? Und jedes Tagebuch ist total wertvoll. Ja? Ich bin so froh, dass es so viele Leute nicht weggeschmissen haben. Ja? Weil gerade jetzt beim Park-Tagebuchslein kommt danach eine Frau her und sagt, boah, ich bin da jetzt zufällig vorbeikommen, das ist ja großartig und Sie werden es nicht glauben, aber ich habe gerade meine Tagebücher in den Altpapiercontainer geschmissen, ich gehe jetzt schnell heim und hol die raus. Ja?
Geil.
Fantastisch. Ja? Ja. Also wenn das und so viele gehen nach dem Tagebuchslein heim und suchen ihre Tagebücher und schreiben mir und ganz viele schreiben mir, du Diane, ich schreibe jetzt wieder Tagebuch. Ja? Und das ist super, also wenn ich das... Das ist ein schönes Zeitdokument. Ja.
Mhm. Ja. Und, es ist ja auch jetzt nicht zwangsläufig so, aber liegt vielleicht nahe, dass sich bei Leuten, die als Kinder oder Jugendliche gern und viel geschrieben haben, eher ein Interesse an Literatur herausbildet. Glaubst du, dass das Tagebuchschreiben in manchen Fällen auch der Einstieg in das literarische Schreiben ist? Beziehungsweise der Tagebuch-Slam ein Einstieg auch in andere Slam-Formate, wenn man erst einmal Bühnenluft geschnuppert hat.
Ja, total. Also kann ich bestätigen. Ich frage meistens vor dem Auftritt nicht, was sie beruflich momentan machen. Also ich möchte es nicht wissen, weil es beeinflusst mich. Ja? Ich finde das nicht notwendig auf der Bühne, sondern es geht rein ums Tagebuch, was ich sage. Mittlerweile kenne ich mehrere besser. Es ist sehr auffallend, dass die Tagebücher, wo du einfach schon merkst, da hat jemand mit 12 eine Wahnsinnssprache, wo du sagst, hey, irre, wie hast du das geschrieben? Das ist ja unglaublich, meine Sätze mit 12, um Gottes Willen, ja. Und dann, die machen immer was mit Sprache. Ich habe ganz oft Radiomoderatorinnen gehabt. Ja, also Radiomoderatorinnen sind mir sehr aufgefallen. Ja, so Berufs- und Hebammen, total absurd, ganz viele Hebammen, davor noch nie eine Hebamme kennengelernt. Ja. Also es ist dann immer spannend. Oder ich habe zweimal jetzt Philosophinnen gehabt und deren Texte waren so philosophisch schon als 12-Jährige, haben die alles hinterfragt, wo ich einfach nur mehr lache und sage, kein Wunder, dass du jetzt Philosophin bist. Also das ist schon natürlich auch Germanistinnen, Autoren, Autorinnen, das kommt natürlich vor. Ja? Also das ist das, und das merkt man auch schon in den ersten Einträgen. Und was mir auch aufgefallen ist, also du sagst, ja, ich habe ganz viele, die den Tagebuchslam nützen, um zum ersten Mal in ihrem Leben ihre 5 Minuten auf der Bühne zu haben. Ja? Das ist so, was man auf der Bucketliste hat, mal so einmal vor Publikum was machen. Das lässt sich mit dem Tagebuch am einfachsten machen, weil das hat man geschrieben zu dem, braucht man sich nicht schämen, da steht man dazu, das war früher. Ja. Und nachdem ich ja auch Poetry Slams veranstalte, es ist jetzt so, dass ganz viele von meinem Tagebuchslam jetzt bei mir beim Poetry Slam auch mitmachen. Und sie sagen, eigentlich schreibe ich, aber ich habe mir noch nie traut, aber jetzt hast du mal Zeit auf der Bühne, das ist eh cool und ich mache jetzt mit. Und da habe ich jetzt so viele. Und das ist super, weil das ist so der erste Schritt für die Leute. Und umgekehrt aber welche auf dem Boot, die sagen, ich habe aber ein Tagebuch schon mal gehört, du hast noch ein anderes Format, da mache ich auch mal mit. Ja? Also zum Beispiel die Tora, die kommt vom Poetry Slam, hat beim Poetry Slam schon öfters mitgemacht jetzt und hat jetzt beim Tagebuch Slam mitgemacht. Ja? Und das ist halt total schön, ja? Also dass das so sich ergänzt. Und ja, es ist eine Bühne, wo man mal was ausprobieren kann. Und schreiben tun so viele, aber viele trauen sich nicht damit nach vorne. Und vielleicht mit dem Tagebuch schon, und dann merken sie, das ist gar nicht so schlimm und dann geht es auch anders. Ja, das ist schon schön zu sehen. Und das Feedback kriege ich ja oft.
Gibt es auch Autorinnen oder Tagebuch-Slam-Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die dann später im Literaturbetrieb Fuß gefasst haben oder die das quasi als Sprungbrett für was anderes nutzen konnten für sich?
Das habe ich jetzt beim Poetry Slam mehr gehabt, aber ja, da habe ich schon sehr viele auf der Bühne gehabt. Ja. Ja. Also Robert Brosser, weil er bei Vorkommnis war, als Schön Finks bei meinen Poetry Slams dabei, die Ann Cotton war auch schon, war auch, was ich meine. Dann Kabarettisten wie Paul Pizzerra, Didi Sommer, Jasmo, dann Nino aus Wien, Hubert Weinheimer von Trojanischen Pferd. Also ich habe schon echt eine Liste an Leuten oder muss auch immer wieder schmunzeln, wenn ich mir so die Bachmann-Preis-Leser und Leserinnen anschaue. Meistens kenne ich schon jemand persönlich, meistens halt von vor vielen Jahren. Aber es ist schon so, dass ich sehr viele persönlich kenne, die mal auf meiner, sagen wir jetzt eher Poetry Slam Bühne gestanden sind, weil Tagebuch Slam Bühne ist jetzt was anderes, aber beim Poetry Slam ist das schon sehr häufig so. Und das freut mich auch. Und ich verstehe das, weil viele finden das, aber die machen jetzt nicht mehr Slam. Ich sage, das ist okay. Die haben das ihre Zeit genützt und haben das ausprobiert und machen daraus jetzt was anderes. Das finde ich super. Also wenn, für mich ist es schön zu sehen, dass ich Leuten eine Bühne gegeben habe und die das gemacht haben und dann einen weiteren Schritt gehen, großartig. Mhm. Und beim Tagebuch sein muss ich da noch schneller Abschied nehmen. Ja, da machen viele nur einmal mit, weil sie das einmal machen wollen. Manche sind jetzt ganz fanatisch und sagen schon, schreiben schon in ihrem Lebenslauf und bei Jobbewerbungen rein, dass sie Tagebuch sein mitgemacht haben. Ja, eine ist bei der Millionenshow eingeladen worden, weil sie das gesagt hat und die dann gesagt haben, das ist cool, über das müssen wir reden. Ja, also so, das hat ja schon einen Freak-Faktor auch, aber es ist schön.
Cool.
Und das freut mich. Das ist auch ein schöner Zusatz von dem Ganzen, dass man merkt, dass man Leuten Mut gibt, auf die Bühne zu gehen, weil ich weiß ja, wie das ist, weil das war ja für mich nicht, also es wirkt jetzt nicht so, aber auch ich habe das lernen müssen. Also ich habe zum Beispiel bei meinem Studium in Innsbruck keine Referate halten können auf der Uni, weil ich so nervös war. Ich habe einfach nicht vor Leuten reden können. Und dann bin ich nach Wien gezogen und habe mich neu erfunden. Und dachte, ich will das können, ich will das lernen. Mhm. Ja. Und man kann es lernen. Es ist nicht jeder Mann und jeder Frau Sache, aber man kann es lernen. Und jetzt geht es mir richtig ab, wenn ich es nicht regelmäßig habe.
Ja.
Und ich genieße es. Man kann das dann auch genießen.
Ja. Die Komik beim Tagebuch Slam entsteht ja zum Teil auch dadurch, dass es diesen Bruch gibt, dass etwas Geheimes, Intimes, ganz öffentlich präsentiert wird, zur Unterhaltung aller.
Mhm.
Warum das Publikum kommt, ist irgendwie, das liegt auf der Hand. Das ist sehr lustig und unterhaltsam und man amüsiert sich sehr, sehr gut. Aber was glaubst du, sind die häufigsten Motive, um als Vortragende teilzunehmen? Also warum überwindet man sich? Weil ich glaube, es gehört schon auch ein Stück weit Überwindung dazu.
Total.
Sich da auf die Bühne zu stellen.
Das sind wirklich meine Heldinnen. Ich sage immer, das sind meine Helden und Heldinnen. Ja, das ist nicht selbstverständlich, was die machen. Ja, man hat für sich im geheimen Tagebuch geschrieben. Für manche ist es eine Abrechnung. Für manche ist es zu zeigen, das war damals richtig schlimm. Weil meistens haben wir geschrieben, wenn es uns nicht gut gegangen ist. Ja, das muss man auch sagen. Und jetzt kann ich darüber lachen. Das heißt, egal was momentan passiert, wie schlimm das ist, ich kann in ein paar Jahren wieder darüber lachen. Es ist auch eine Therapieform. Ja. Und es ist natürlich so, viele haben so eine Bucketlist, wo sie sagen, hey, ich will einmal in meinem Leben das und das gemacht haben und hacken das dann ab vor Publikum auf einer Bühne. Menschen zum Lachen bringen. Wie geil ist das? Das will ich machen. Das kann ich. Ja, das ist eine Bestätigung. Es sind die 5 Minuten of Fame. Ja, definitiv. Es ist eine Form von Überwindung. Oder es steckt vielleicht noch mehr dahinter und man will ja eh auf eine Bühne und beim Poetry Slam oder sonst wo mitmachen, aber traut sich das nicht. Ich habe ganz oft auch Autoren, Autorinnen, die demnächst ihr erstes Debüt haben, wo dann die Verleger, Verlegerinnen sagen, hey, da gibt's ein Tagebuch, hast du nicht Tagebuch geschrieben? Lies da mal, damit du ein bisschen Bühnenerfahrung sammelst. Das habe ich auch oft, ja. Und sonst, ich habe noch nie so direkt gefragt, was der Anreiz ist. Bei vielen ist es, am meisten akquiriere ich natürlich an einem Abend im Publikum. Die da sind, da frage ich ja immer, wer hat geschrieben oder wer schreibt. Und das ist meistens 3/4. Also dann sieht man mal, wie viele das doch sind und noch sind. Und die dann sagen, hey, das war jetzt so geil, ob hätte man nie gedacht, dass ich das mal mache, aber das mache ich auch. Und ich sage ja auch immer, wenn sich nicht mehr Leute melden, dann kann ich das auch nicht mehr machen. Ja? Also der Abend lebt ja davon. Ja? Es ist immer ein Abend von, für und mit. Ja? Das heißt, ich brauche das Publikum, ich brauche die Teilnehmerinnen und ich gebe dem Ganzen einen Rahmen. Ja? Aber es ist nur eine gemeinsame Sache und wir können nur einen gemeinsamen guten Abend, gerade in Tirol, wo ich immer sage, da hat man sehr viel zu verbergen in den Bergen, wo sie nicht so gern mitmachen, weil jeder jeden kennt. Ja? Ist es dann immer so, ich sage, hey, wenn ihr nicht euch anmeldet, dann kann ich nicht mehr, ich kann nicht jedes Mal 4 Leute aus Wien bringen. Und das hat dann auch funktioniert. Und im Publikum sind vielleicht viele, die die Tagebücher mal von ihren großen, kleinen Geschwistern gelesen haben und jetzt sich denken, jetzt darf man es offiziell zuhören. Und wenn man mal dabei war, dann habe ich so das Gefühl, dann springt der Funke über. Und dann zeigt es. Und es kann auch befreiend sein. Also ich habe auch schon Leute gehabt, die haben gesagt, oh Mann, das hat mir so gut getan. Ich habe jetzt mit der damaligen Zeit abgerechnet. Also das war jetzt für mich gut zu sehen, dass jetzt Leute darüber lachen und damals war das für mich eine Lebenskrise. Und das ist ja nicht auslachen, sondern man muss ja da selber mittlerweile über sich oft lachen, wie man das formuliert hat.
Ja. während dem Tagebuch-Slam gibst du ja auch dann immer ein Buch durch, wo sie die Teilnehmerinnen, sondern die Besucherinnen und Besucher eintragen können. Und
ja.
Akquirierst du da viele Leute so? Oder was ist so die beste Möglichkeit, um neue Teilnehmer zu gewinnen?
Das verrate ich jetzt nicht. Wir machen es andere, ja. Nein, ich verrate euch, was die beste Akquise jahrelang war. Klo-Warteschlangen. Ausgehen und am Klo anstehen, am besten in Clubs, wo man Männer und Frauen in der gleichen Warteschlange anstehen. Ich bin nicht die, die übers Wetter redet. Die Frage jeden, hast du Tagebuch geschrieben? Und alle glauben, die ist wieder die Irre, die fragt immer, ob du Tagebuch geschrieben hast. Also ich habe wirklich überall Leute akquiriert. Ja? Ja. Also es gibt nichts, wo ich nicht über Tagebücher rede. Und mittlerweile schreiben mir schon Leute von selber. Mhm. Im Gästebuch natürlich tragen sich Leute, aber nicht seltener, dass sie sich selber eintragen, sondern eher dann die Freunde, Freundinnen, die dabei sind, sagen, du, kontaktier die mal, weil die hätte eigentlich, aber traut sich nicht. Ja? Und dann schreibe ich mal hin oder ruf an und rede mal. Ja? Und erzähle und ich weiß, dass das Überwindung ist, aber sorge dafür, dass der gut geht auf der Bühne und wir üben das und wir treffen uns im Vorfeld und wir lesen da eine Stunde vorher, jeder liest mal im Mikro und das hilft. Ja? Jetzt habe ich schon so große Fangemeinde, dass es herumspricht oder dass dann sagen, hey, da muss man mitmachen und so. Ich versuche überall und immer. Also meine ganzen Freunde und Freundinnen, ich habe viele Freunde und Freundinnen, aber die haben schon alle gelesen. Also die können nicht mehr lesen. Ja? Also Familie ist auch schon auf der Bühne gewesen. Also ich brauche immer und überall Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also wenn ihr jemanden kennt, der Tagebuch geschrieben hat oder Tagebuch schreibt, weil wichtig ist, es soll nichts Aktuelles sein. Also mindestens 5 Jahre her sein. Man sollte schon ein bisschen Abstand zur damaligen Zeit haben. Dann meldet euch bei mir. Ich suche immer Leute.
Wir werden in unseren Shownotes auf jeden Fall den Kontakt von der Diana reinlegen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eure Tagebücher vorzulesen auf der Bühne mit Diana, dann könnt ihr euch bei ihr melden.
Großartig. Und ich sage eines immer am Ende von jedem Tagebuchslam, und das sage ich auch da, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Es gibt einfach Leute, die sagen, hey, ich hätte Tagebuch, aber ich traue mich selber nicht, kann ich verstehen, aber mein bester Freund, meine beste Freundin würde daraus vorlesen. Das ist dann auch immer recht lustig, weil da sitzt dann die Person im Publikum, sieht, wie ihr Tagebuch vorgelesen wird. Oder ich habe nämlich, und das ist sehr, sehr berührend, ich habe sehr oft Leute auf der Bühne, die ein Tagebuch zum 18. Geburtstag von ihrer Mama oder für ihren Papa kriegen. Das heißt, die Eltern, die ein Tagebuch schreiben, und die haben natürlich dann ein Tagebuch über sich, und das ist dann halt auch nett zu hören. Oder vererbte Tagebücher, also da waren schon die skurrilsten Momente dabei. Letztes Mal hat der Christian mitgemacht mit dem Tagebuch, das sein Papa der Anselm geschrieben hat in den 50er Jahren über seine Geburt, wie das damals war. Und das ist auch im neuen Buch dann drinnen. Und das war unglaublich berührend, ja. Auch wie man ein Foto gemacht hat, den ersten, er wollte den Sohn abbilden, ja. Und dann hat er das genau festgehalten, wie er dann fast das ganze Wohnzimmer in Luft gegangen wäre und so. Das ist, was wir uns ja gar nicht mehr vorstellen können.
Ja.
Und das sind auch schöne Termine, weil diese Tagebücher würden wir ja sonst nie zu hören kriegen.
Mhm.
Aber ist jetzt auch zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht euer eigenes vorlesen, dann soll es jemand anderen anvertrauen. Ja.
Danke für die
Info. Um euch zu beruhigen. Ja.
Weil du gerade dein Buch erwähnt hast, im November, wie wieder richtig erscheint dein neues Buch. Kannst du uns ein bisschen was verraten drüber? Ist das ähnlich wie das erste Buch? Warum sollte man das zweite Buch auch lesen und das erste nur zusätzlich?
Das erste war ja nur das Beste aus 4 Jahren und jetzt ist das Beste aus 7 Jahren. Tagebuch Slam. Es sind über 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Buch vertreten aus allen Bundesländern. Und es ist dieses Mal ein bisschen anders. Es ist nicht nach Thematik geordnet, sondern chronologisch. Der älteste Eintrag ist aus dem Jahre 1952. Und ich habe wirklich mehrere Einträge, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er bis 2000 hoch. Es ist gerade bei der Grafik. Das heißt, ich habe gerade gestern die Innenseiten zugeschickt kriegt und es gibt noch ein paar Überraschungen, die ich nicht verrate. Der Titel wird sein Verliebt, später nicht mehr. Das Beste aus 7 Jahren Tagebuchslam. Das ist wieder ein Zitat aus meinem Tagebuch, so wie auch das erste Buch. Das erste Buch heißt, wir haben nämlich beide eine Zahnspange, aber eher nur oben. Und beide erscheinen oder sind im Holzbaum Verlag erschienen, die Bücher. Das war mir ganz wichtig, dass das Zitat am Buchcover von mir ist und der Rest ist dann von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Der erste Titel geht um einen Christian und der zweite nicht mehr um Christian. Es gibt auch noch andere Männer in meinem Leben.
Du moderierst nicht nur den Tagebuch-Slam, sondern auch andere Formate, zum Beispiel den Slam B im Literaturhaus hier in Wien. Wofür steht denn das B in Slam B? Das frage ich mich schon ganz, ganz lang.
Ah, super, das und wollen wir immer alle wissen. Ja. Was glaubst du?
Ja, ich weiß es nicht.
Okay, ja?
Ja, und die Anschlussfrage noch, wie bist du damit ins Literaturhaus gekommen?
Weil ich größenwahnsinnig war. Ich habe ein Slam-Format gegründet gehabt mit einer Freundin davor, 2004. Und dann bin ich ausgestiegen und dann habe ich das ganze Szene vermisst und macht so, ich möchte doch wieder einen Slam veranstalten. Und dann macht so, gut, ich gehe einfach ins Literaturhaus, in die heiligen Stätten der Literatur. Ich präsentiere denen das und schauen wir mal. Und dann habe ich ein Konzept hingeschickt und die so, ja super, wir wollen eh die Zielgruppe erweitern, passt. Und wow, so einfach geht das, ja, weil so ein Literaturhaus habe ich so, wow, Respekt gehabt. Und jetzt ist es dort sehr schön. Der Chef vom Literaturhaus hat mir mal eine schöne Anekdote erzählt. Er hat einmal im Jahr, am Anfang vom Semester auf der Germanistik so eine Veranstaltung und früher hat er mir erklären müssen, wo das Literaturhaus ist und alles. Und jetzt sagen sie mir, da wo das Slam B ist. Sehr schön, ja. Also alles gelungen, seit 11 Jahren dort. Es hätte jetzt im Oktober der 100. Slam B sein sollen. Der findet jetzt im Februar statt, also im Februar 2021, mit einem schönen Line-Up mit lauter Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die mehrmals den Slam B gewonnen haben. Ja? Und jetzt zu deiner ersten Frage, wofür das B steht. Ich habe mir gedacht, Plan B, Slam B, weil es mein zweiter Slam ist und weil es kurz und bündig ist und man mit dem B sehr spielen kann. Es hat eine Zeit lang ein Slam-Buch gegeben, dann ein Slam-Becher. Da kann man ein bisschen herumspielen und es bleibt hängen, weil Plan B hat man schon, aber Slam B und mein ursprünglicher Name hat das Literaturhaus nicht genommen und dann habe ich gemacht, so, dann passt es nochmal besser, weil auch der zweite Name das war und jetzt bleibt es gut hängen, weil Poetry Slam ist so ein bisschen sperrig, man sagt eh schon meistens nur mehr Slam und Slam B hat sich für mich dann gut angeklungen, also hat gut geklungen und ja, das ist echt schön, dass das auch schon so lange läuft, da waren auch schon über 400 Leute auf der Bühne. Ja, und auch sehr, das Schöne beim Poetry Slam im Literaturhaus ist, wie ich auf die Idee komme, ich wollte die Zielgruppe erweitern. Das heißt, früher waren jetzt nicht mehr nur, aber früher waren die Poetry Slams sehr oft in eher verrauchten Lokalen, in so clubartigen Teilen. Und ich habe mir gedacht, so, okay, Literaturhaus ist ein bisschen seriöser, steriler, da ist mehr Konzentration auf den Text und da ist es jetzt auch im Publikum und auf der Bühne durchmischter. Das heißt, sowohl das klassische Literaturhaus-Publikum kommt, ältere Damen und Herren, und die aber auch auf die Bühne. Und das ist schön. Mhm.
Aber es hat ja dann auch so quasi, also du beschreibst da schon einen Wandel, kommt mir vor, weil eben Poetry Slam war ja ganz, ganz lange eine Nische und mit diesem Schritt ins Literaturhaus hat sie dann auch was mit dem Format geändert. Kommt dir vor, wie diese Veränderung vonstatten gegangen ist oder wie kommt dir vor, ist diese Veränderung vonstatten gegangen?
Ja, also ich meine, dass das Poetry Slam Format jetzt gerade so ein bisschen am Zenit ist, die letzten 2 Jahre, würde ich jetzt sagen, wir wissen, da hat es diesen Effekt gegeben, den JE-Effekt, sage ich jetzt kurz, ja, und dann auf einmal haben ganz viele Poetry Slam gekannt, weil das halt viral so aufgegangen ist. Ich weiß noch, da haben mich ganz viele Leute kontaktiert, hey, Diana, du machst doch auch sowas, jetzt weiß ich, was das ist, ja. Also ich habe früher immer erklären müssen, was Poetry Slam ist, und mittlerweile muss ich selten erklären, die meisten können es jetzt, ja. Also da hat sich jetzt schon was getan, man kann auch, es klingt jetzt nicht übertrieben, sondern es ist so, man kann fast täglich in Wien auf den Poetry Slam gehen. Ja. Ja, also da gibt es jetzt schon so viele Locations und es gibt eben für jeden was. Ja. Also es gibt Locations, die nach wie vor das sind, wie es früher war. Ja. Und es gibt aber auch hallenfüllende Riesenformate und es gibt einfach mich dazwischen im Literaturhaus. Ja. Das ist schön, dass es so gewachsen ist und dass auch mittlerweile einige Autoren, Autorinnen, also Slammer, Slammerinnen davon leben können. Das ist eigentlich das, und dass auch viele von der Slam-Szene jetzt einfach angesehene Autoren, Autorinnen sind oder in anderen Formaten unterwegs sind, wie wir eh vorhin besprochen haben.
Also wird deiner Meinung nach Poetry Slam von der Literatur, vom Literaturbetrieb wahrgenommen jetzt auch?
Ja, aber immer noch belächelt. Und okay. Das finde ich schade und ist auch nicht notwendig, ja, weil es ist einfach die Möglichkeit, am Anfang einmal eine Bühne zu erobern. Und was man dann daraus macht, man muss ja nicht immer dabei bleiben, man kann dabei bleiben, aber ich finde es komisch, dass es nach wie vor negativ gesehen wird. Und das sollte es eigentlich nicht sein. Und dass viele das auch dann irgendwann einmal verheimlichen, dass sie früher bei Poetry Slams mitgemacht haben. Das ist nicht notwendig. Ja? Also wir ergänzen uns doch. Ja? Und das ist auch nicht so, weil der Vorwurf immer kommt, das ist nur lustig. Das stimmt nicht. Es gibt auch ernste Texte. Es kommt immer darauf an, auf was das Publikum gerade abhaut. Und wenn ein ernster Text gut ist, gewinnt der genauso. Hat der bei mir auch schon gewonnen. Ja? Es kommt auch auf die Stimmung drauf an. Und ja, es wird dann immer so, dass es ein Wettbewerb ist. Ja, aber das ist der Show-Effekt. Ja? Das Publikum kommt genau. Das. Man muss nur mal vergleichen, wie viele Leute gehen auf eine Lesung und wie viele gehen auf einen Poetry Slam. Ja? Dieses Mitmachen, was beim Poetry Slam halt ist, dass das Publikum Jury ist, führt halt dazu, dass auch viel mehr Leute kommen und die Abwechslung lieben. Und da darf man an niemanden vorwerfen, sondern im Gegenteil. Man sollte doch eigentlich sagen, cool, dass es das gibt und es gibt auch das andere. Und ich finde es halt schade, weil ja, nach wie vor ist es schwierig. Ja. Und deshalb, ja, ich bin da ins Literatur also mit meinem Konzept und dachte so, schau einfach. Und die waren offen dafür, großartig, ja. Ja, weil sie haben beides. Ja. Ja. Und es sollte auch beides nebeneinander existieren können.
Ja, und ich finde, es gewinnt ja auch das klassische Literaturformat dadurch, wenn wir jetzt zum Beispiel an unseren ersten Gast uns zurückerinnern, an Robert Brosser, der inzwischen schon einen Schritt weiter gemacht hat oder woanders hin, aber dessen Werk ist ja schon auch dadurch geprägt, dass er ganz früh immer auf der Bühne gestanden ist. Oder
und vor allem dessen performativen Lesungen, genau. Ja, weil das hat er ja damals schon sehr zelebriert. Ja. Und ich glaube nicht, dass er ohne das bei Poetry Slams schon ausgeübt zu haben, seine Lesungen so jetzt gestalten würde. Ja. Ja, weil dann würde er auch klassisch nur da sitzen mit dem Wasserglas. Ja. Also deshalb ist das ja beim Robert so aufregend und spannend, seine Lesungen zu verfolgen, weil das einfach diese Performance, ja. Also und das ist ein Erlebnis.
Ja. 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 Was macht denn so einen guten Slam-Auftritt für dich oder aus generell, ganz generell und vielleicht auch für dich?
Ich bewerte nicht. Ich bin Moderatorin und Organisatorin, das heißt, ich muss objektiv sein und versuche das auch. Und ich glaube, das gelingt mir auch sehr oft gut. Nicht immer, weil mein Gesichtsausdruck habe ich nicht immer unter Kontrolle, aber prinzipiell gebe ich jeden und jeder die Bühne. Und das ist meine Aufgabe zu bewerten, das macht das Publikum. Mhm. Ja? Ich sehe mich, ich gebe die Bühne, aber da würde ich, das, ich werde immer wieder nach meinen Lieblingsauftritten gefragt oder Slammer oder Slammerinnen, das würde ich nie beantworten, weil das ist nicht meine Aufgabe. Ja? Das macht das Publikum, ich mache das fürs Publikum und das Publikum entscheidet. Ist nicht immer meine Favorit oder meine Favoritin, aber damit kann ich leben. Ich habe schon sehr viele gute kommen und gehen gesehen und jeder Abend ist für sich spannend und Erlebnis und ich kann ja nicht sagen, was mir wirklich hängen geblieben ist. Das würde ich einmal wieder so gefragt. Ja? Ich habe ganz viele tolle Momente gehabt. Ja? Ich finde es schade, dass es mittlerweile so eine Vorstellung gibt, wie ein Poetry Slam Text sein muss. Mich nervt dieser Sing-Sang, mich nervt, dass viele nur mal YouTube-Videos anschauen und sich denken, das ist ein erfolgreicher Auftritt gewesen, ich mache den Text jetzt auch so. Für mich ist immer, die mir am meisten hängen bleiben, sind schräg verschoben und anders gewesen. Ja? Das heißt, und die gehen mir ab, mir geht das mittlerweile ein bisschen das Experimentelle ab, was am Anfang sehr vertreten war. Ja? Jörg Zemmler zum Beispiel hat sehr viel beim Poetry Slam früher mitgemacht. Es war immer wieder eine Überraschung, was der aufgeführt hat auf der Bühne. Ja? Man muss nicht nur oben stehen und im Sing-Sang einen Text runterradeln, sondern ich liebe Sprachspiele, ich liebe experimentelle Sachen. Das ist für mich leider verloren gegangen. Ja? Aber trotzdem kommen wieder andere. Ja?
Du leitest, Frage am Schluss, auch den Super-Lesen-Club für Jugendliche. Kannst du uns dazu noch kurz was erzählen? Wo findet das statt? Was wird gelesen? Darf man einfach so vorbeikommen?
Momentan nicht, aber sonst schon. Ich mache das gemeinsam mit David Sammerhaber. Ich mache das jetzt das fünfte Jahr im Literaturhaus. War meine Idee vorher mit Didi Sommer, jetzt mit David Sammerhaber. Wir treffen uns einmal im Monat im Literaturhaus. heuer haben wir ein ganz schönes Konzept. Heuer lesen wir uns durch die Bundesländer. Das heißt, wir haben jedes Monat ein anderes Bundesland, wo wir hauptsächlich deutschsprachige, österreichische junge Literatur lesen und haben auch ein Budget vom Literaturhaus, dass wir viermal im Jahr einen Gast einladen dürfen. Die Katharina Braschl ist das nächste Monat, also Salzburg haben wir da. Und dann haben wir im Dezember die Lena Hödl Steiermark-Thema. Und das heißt, wir haben im Vorfeld eine Leseliste. Man muss das Buch nicht lesen, man kann auch Autoren, Autorinnen andere Fragen stellen. Und das ist auch spannend, weil es ist so, war ein bisschen so mein Wunsch. Ich habe als Jugendliche keine Autoren und Autorinnen persönlich kannt. Und so kann man einfach mal dahinter die Kulissen blicken und das ist sehr nett. Wir haben jetzt die Woche zum ersten Mal gehabt, waren 9 Leute, also es ist eine kleine Gruppe, da meldet man sich im Vorfeld beim Literaturhaus an oder bei super@leseclub.at und treffen uns 2 Stunden montagsabends einmal im Monat und wechseln sehr viel über Literatur aus und es ist ein sehr schräger, verschrobener Haufen. Ja, es zeigt auch, wer literaturaffin ist. Also wir haben von Maschinenbaustudium bis Fagott bis Japanologie, alles Mögliche dabei. Und die Jüngste war 16 und der Älteste, glaube ich, 23. Und wir lesen eigentlich keine Jugendbücher. Haben wir am Anfang gemacht, haben gemerkt, das brauchen sie nicht und habe auch ein schönes Feedback gekriegt. Es ist so spannend, weil bei dir lesen wir mal andere Bücher, die kennen wir sonst nicht, weil natürlich in dem Alter sehr viel Fantasy ist, wo ich mich gar nicht auskenne. Ich sage, okay, da bin ich die Falsche. Und ja, das ist jetzt das 5. Jahr und das ist eigentlich eine sehr nette, gemütliche Runde. Und diskutieren dann immer und jeder bringt dann auch wieder Buchtipps mit. Also es ist ganz locker, es ist nicht wie Schule, es ist freiwillig und nette Atmosphäre. Und lassen uns auch immer wieder Buchtipps dann von den Jugendlichen geben, dann lesen wir wieder, was sie sagen. Aber heuer haben wir es halt wirklich so, dass wir jedes Bundesland haben, weil wir haben 10 Termine und der erste Termin war einfach eure Sommerlieblingslektüren und lernen wir uns wieder kennen, weil doch wieder neue dazukommen sind. Und dann lesen wir uns durch Österreich und haben auch einen Stempelpass, wo man jedes Mal einen Stempel kriegt. Und Bundesland, dieses Mal haben wir es mit Bundesland machen lassen und letztes Mal, ja. Okay. Und es hat auch, während dem Lockdown haben wir es auch online gemacht. Also das haben wir wirklich, und auch mit Gästen, da haben wir auch schon die Lena Hödl gehabt, deshalb laden wir sie jetzt nochmal im Real Life ein. Das war auch sehr lustig. Andere Atmosphäre, aber es hat auch funktioniert. Waren natürlich weniger dabei, weil natürlich alle den ganzen Tag vor dem Bildschirm schon gesessen sind, durch Schule und Uni. Also das war dann irgendwann einmal, war da genug Bildschirm, finde ich. Ja.
Wir sind auch unglaublich froh, dass wir uns jetzt endlich im Real Life
ja,
sehen.
Ja, genau, haben. Stimmt. Ja, wir hatten ja dasselbe Problem. Ja.
Genau. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei Auf Buchfühlung. Und
euch.
Herzlichen Dank.
Ja, danke euch und weiterhin viele tolle Sendungen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.